Willkommen bei Mindshift MS, dem Nachhaltigkeitspodcast der Wirtschaftsförderung Münster. Nachhaltigkeit beginnt im Kopf, hört da aber nicht auf.
Und herzlich willkommen zu unserer 14. Folge von Mindshift MS. Mein Name ist Christina Willerding und ich bin Beraterin bei der Wirtschaftsförderung Münster. Ich freue mich auf das heutige Gespräch im Rahmen unserer Podcast-Reihe, das ich mit Janice Mateja führen kann. Janice, schön, dass du heute da bist. Vielen Dank für dein Kommen hier ins Studio.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir ins Gespräch zu kommen.
Ja, super. Dann lass uns direkt starten. Janice, ihr seid 2019 mit der Verteilbar gestartet. Euer Slogan ist, so kann man es ja auch gut zusammenfassen, wir retten Lebensmittel vor dem Abfall. Sei es MHD-Ware, also Mindesthaltbarkeitsdatum, oder die krumme Gurke vom Feld.
Ja, der Klassiker bei uns, so sagen wir es gern.
Man muss natürlich sagen, 2019, es gab und gibt es ja auch heute schon die Tafeln, die Aktivitäten von Foodsharing e.V., und auch da geht es natürlich darum, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Gut, da gibt es noch weitere Ziele, aber das ist eins der Hauptziele auch. Wieso seid ihr trotzdem mit eurer Idee durchgestartet? Und das ja nicht nur ehrenamtlich, sondern mit einem Geschäftsmodell, das sich auch wirtschaftlich tragen soll.
Das ist eine gute Frage, die werden wir auch so tatsächlich mal im Laden gestellt. Ich bin mit Foodsharing selber groß geworden, im Bereich Lebensmittel retten. Und habe da irgendwann eine Kooperation aufgebaut, die ja so die Kapazitäten einer einzelnen Person überschritten hat und bin dazu übergegangen, so temporäre Verteilstationen zu machen, immer nach der Rettung, wo freier Zugang für alle Leute war. Und ja, da kam eben mir und einer damaligen Freundin der Gedanke, dass man damit ja den ganzen Raum füllen könnte oder den ganzen Laden füllen könnte. Also schon ein bisschen, ja, so aus dem Leben herausgegriffen, aus dem, was wir getan haben. Und kurz danach hat tatsächlich ein Laden, der genau mit diesem Konzept agiert, in Köln aufgemacht. Und es war sozusagen klar, okay, es geht.
Ja, super.
Genau. Und das war sozusagen so auch die Geburtsstunde der Verteilbar, der Gedanke dahinter.
Also bevor wir noch gleich ein bisschen genauer aufs Konzept eingehen, finde ich es natürlich nochmal spannend. Du sagst, ich bin mit Foodsharing groß geworden. Aus welcher Ecke kommst du? Was ist deine Ausbildung?
Ich habe Landschaftsökologie studiert, bin auch offiziell immer noch dabei. Wenn man ein Unternehmen gründet, driftet man schnell ab von seinem eigentlichen Weg.
Ah, okay. Du bist ja auch noch jung, das sei an dieser Stelle gesagt.
Auf jeden Fall. Genau, und habe da auch, also mein Interessensgebiet hat sich so gesehen auch gar nicht verschoben, nur die Umsetzung beziehungsweise die praktische Umsetzung. Ich habe sehr schnell, ich glaube so im dritten Semester oder so gemerkt, dass die Berufswege, die einem offen stehen durch das Studium Landschaftsökologie, für mich nicht die Wahl ist. Also ich habe herzlich wenig Lust daran, Dokumente zu erstellen, die den best- oder wenig umweltschädlichsten Weg für eine neue Testrennstrecke für Porsche durch ein Moor plant. Und ich denke, ich will eigentlich gar keine Testrennstrecke durch ein Moor, vor allem nicht neu. Und ich möchte da nicht in diesem System hilfreich sein. Es gibt natürlich noch andere Wege, aber das war so ein bisschen der Hammer auf den Nagel oder wie man so schön sagt. Und ich dachte, okay, das ist nicht mein Weg und ich möchte eigentlich direkt ins Praktische, in die praktische
Also eher hands-on und wirklich sehen, okay, was ich tue, das bewirkt sofort etwas. Das hat einen Impact und den kann ich auch gut deutlich machen. Bevor wir, wie gesagt, nochmal genauer auch auf all das eingehen, was ihr in der Verteilbar macht, finde ich es trotzdem nochmal spannend. Denn ich hatte bei euch auf der Website gesehen, da ist ja auch das Team vorgestellt, da heißt es zu dir, wenn es mal an Einfallsreichtum mangelt, sorgt Janice immer für die passende Inspiration. Also bist du kreativer Kopf oder bist du eher Troubleshooter? Das lässt ja jetzt so ein bisschen beides zu. Oder beides bist du vielleicht, ich weiß nicht.
Das ist spannend. Ich wusste gar nicht mehr, was auf der Website stand. Nee, tatsächlich. Also ich bin nicht der kreative Kopf im klassischen Sinne von, ich kann mega gut designen oder, keine Ahnung, die Musikerin oder so. Aber ich würde schon sagen, dass ich kreativ bin und eher im Sinne von praktisch hands-on und nicht, ja, aufhören, über etwas nachzudenken, Lösungen zu finden. Mhm. Was ich würde sagen, fast nicht das Wichtigste ist in so einem Startup, weil ja, es werden einem so viele Türen wieder vor der Nase geschlossen, die man denkt, die wären schon offen. Mhm. Oder man guckt sich diese Tür an und denkt, wo ist der Schlüssel dazu? Es gibt ihn nicht. Und das heißt, man muss einen anderen Weg reinfinden. Und also, ich habe schon Momente, wo ich denke, wie komme ich hier jemals so rein, wenn wir in dieser Metaphora bleiben, und verzweifle kurz für 1-2 Tage. Aber meistens, wenn ich dann in ein ruhigeres Setting komme, dann springt mein Brain an und es geht so klapp, 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 klapp. Die gehen ja, die super. Türen so auf. Also das würde ich schon sagen, dass das auch so zu meiner ja, Fähigkeit auch im Rahmen der Geschäftsführung gehört, ja, da ja, einfach ja nicht zu verzagen, sondern so dieses flexible Weiterdenken. Weil ja, wir sind halt ja, in einer neuen Struktur unterwegs, die es so noch nicht gibt.
Das genau, heißt, und da kommen wir ja gleich neu gedacht werden. Ein bisschen näher drauf, also dann vielleicht doch noch mehr der Troubleshooter, aber auch eben mit dem Hinweis, jeder aus unserem Team bringt ja auch seine Stärken ein. Auf jeden Fall. Ne? Und das, ja, denke ich, ist gerade beim Startup wichtig. Aber lass uns jetzt wirklich nochmal genauer auf die Verteilbar schauen. Nicht jeder kennt euer Konzept. Das Herzstück ist euer Laden an der Hammerstraße. Mhm. Und von daher, ja, was bietet ihr dort an? Was spielt sich da so tagtäglich ab? Und dann im nächsten Schritt natürlich, was läuft hinter den Kulissen. Ja, aber bleiben wir erstmal im Laden.
Also wir sind ein augenscheinlich sehr kleiner Laden, so die Spitze des Eisberges. Und im Laden haben wir die ganze Woche von Dienstag bis Freitag geöffnet. Und eigentlich findet man dort alles auch, was wir machen, anzusehen. Also es gibt eine große Obst- und Gemüseinsel in der Mitte, der Verteilbar, wo wir frisches Obst und Gemüse von der Landwirtschaft retten. Wir haben ein großes Abteil, ja, ich sage mal so unsere Unverpackt-Bereiche, wo wir, weil wir viele Ware auch in Big Bags oder tatsächlich in Bulk, heißt bis zu 400, 500 Kilo retten. Mhm. Und niemand braucht 500 Kilo Haferflocken.
Ja.
In dem Moment. Und wir haben viele Produkte aus unserer eigenen Manufaktur, die wir herstellen. Mhm. Und all das versuchen wir halt den Menschen möglichst bürokratiefrei zu übergeben. Das ist auch so der Unterschied zur Tafel, wenn ich da nochmal zurückkommen kann.
Ja, gern.
Die Tafel hat ja auch neben halt, ich sag mal Lebensmittel retten, das ist ja eher ein neueres Motto, was bei denen dazu kommt, war ja sehr lange halt Versorgung von Menschen.
Genau, der soziale Aspekt.
Genau, der soziale beziehungsweise finanzielle Aspekt. Aber auch da war immer eine Bedürftigkeitsprüfung oder ist, soweit ich weiß, immer noch eine Bedürftigkeitsprüfung erforderlich. Und eine Kollegin von mir hat damals in dem Bereich in der Caritas gearbeitet und hat sehr viel von den Menschen mitgekriegt, die entweder gerade den Zugang nicht mehr zur Tafel haben, weil sie 20 Euro zu viel verdienen. Aber das heißt ja nicht, dass sie, ich sag mal jetzt ganz platt, arm dran sind. Oder Menschen, die den Zugang hätten, aber sagen, sie werden da teilweise von anderen Menschen schräg angeguckt, weil sie da mit ihrem Smartphone stehen und ihnen doch gesagt wird, die sollen doch das Smartphone verkaufen. Also ich will da niemanden in die Tonne kloppen, aber ich würde sagen, fast diese Menschenwürde, den Menschen zurückzugeben und zu sagen, du kannst bei uns einkaufen, egal was dein Status ist, du hast die Erlaubnis bei uns einzukaufen und du musst dich nicht ausweisen.
Mhm.
Genau, und das versuchen wir mit unserem Konzept Pay What You Feel, was wir auch über die letzten Jahre verändert haben.
Genau, da könnten wir vielleicht direkt ein bisschen genauer drauf schauen. Ich meine, ich habe noch gleich auch ein paar Fragen, Stichwort hinter den Kulissen, aber bleiben wir vielleicht beim Preismodell.
Mhm.
Pay What You Feel, damit seid ihr gestartet und jetzt sehe ich aber auch, ihr sagt aber, okay, wir brauchen auch einen gewissen Mindestpreis.
Mhm.
Ist vielleicht auch ein Learning, dass ihr sagt, okay, nur mit Pay What You Feel hat nicht funktioniert. War vielleicht auch manchmal enttäuschend. Ich weiß es nicht. Ja. Wie habt ihr es so beurteilt in den letzten Jahren und warum diese Veränderung?
Ja, wir sind, ich würde auch sagen, sehr idealistisch und weltenverbesserisch an die Sache rangegangen und haben gesagt, es gibt so viele Lebensmittel auf dieser Welt, die verschwendet werden. Und es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, auch in Deutschland und auch in Münster, was man so bei dem Reichtum, den man in Münster sieht, sehr direkt vor Augen sieht, häufig vergisst. Und das müsste man eigentlich zusammenführen. Und wir wissen, wir werden davon nicht reich, aber wir würden auch gerne dieses Angebot machen von eben Pay What You Feel ist den Leuten zu überlassen in einem solidarischen System. Manche können weniger zahlen, manche können mehr und wollen auch mehr zahlen, um das Prinzip zu unterstützen. Das hat auch seine Zeit lang ganz gut funktioniert, bis wir so, ich sag mal, in den westlichen Krisenmodus kamen, wo erst Corona ein, zwei Jahre eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, vielen Menschen die Arbeit weggefallen ist und dadurch Geld knapp wurde, auch bei, ich sag mal, dem Mittelstand in Münster. Und was dann noch in den nächsten Jahren folgte, war der Angriffskrieg von Russland in die Ukraine, die vielen Leuten vor Augen geführt hat, dass es Eingriff ins persönliche Leben hat. Also zum Beispiel wusste man nicht mehr, ob man die Gasrechnung für das nächste Jahr zahlen konnte und hat dennoch enorm sparen müssen, weil man halt einfach Schiss vor dieser Zukunft hatte. Und das hat sich bei uns gezeigt. Und wir haben gemerkt, auf der anderen Seite gibt es so viel mehr Not und eigentlich wäre es schön, wenn wir dieser Not entgegentreten können und sagen, come on, komm zu uns, wir haben das Lager voll mit enorm vielen Sachen, kann ich gleich später davon erzählen. Aber auf der anderen Seite ging es uns persönlich auch so. Auch wir hatten durch die Inflation weniger Geld zur Verfügung. Auch wir hatten Angst, unsere Stromkosten nicht mehr bezahlen zu können. Das heißt, das war dann plötzlich so ein Aufwiegen von, wir wollen aber dieses Konzept am Leben erhalten und wir wissen, dass wir damit gute Arbeit leisten. Das heißt, mittlerweile sind wir von diesem Pay What You Feel, was eine komplett freie Entscheidung bei den KundInnen lag, rübergegangen zu teilweise Mindestpreise. Also bei den verpackten Produkten haben wir Mindestpreise, die sich meistens bei so 30% des Originalpreises bewegen und aber auch so Preisempfehlungen nennen wir das immer, also so Ranges, in denen man sich bewegen kann, zum Beispiel anhand der Fülle unseres Einkaufskorbes.
Ja.
Aber die meisten Produkte im Laden, also zum Beispiel Obst und Gemüse, unverpackt, ist weiterhin in diesem Bereich Pay What You Feel.
Ich meine, du hast es ja schon angedeutet, klar, auch dieses Konzept soll nachhaltig sein und nachhaltig heißt eben auch wirtschaftlich nachhaltig. Das ist auch eine Säule und deswegen musstet ihr schauen und seid ja auch immer wieder dran zu gucken, wie kann ich das optimieren kann. Zu euren Zukunftsplänen komme ich später nochmal. Aber dann doch nochmal dieser Schlenker hinter den Kulissen oder ganz explizit die Frage, woher kommen die Lebensmittel?
Also was man an der Verteilbar sieht, ist, wie ich eben schon gesagt habe, der Laden, was eine Säule ist. Aber die zwei anderen Säulen sind Bildung und Manufaktur und was da drunter liegt. Und das ist das Wesentliche, ist eigentlich die Rettung. Alles andere sind nur die Wege dahin, um mit dieser Rettung umzugehen. Also wir sind eigentlich quer durch von der Landwirtschaft bis hin zum Großhandel unterwegs. Also auf dem Acker die klassische Möhre, beziehungsweise nicht klassische Möhre mit drei Beinen oder die Tomate mit der Nase. Oder wenn wir dann in Richtung Handel oder Großhandel kommen, Palettenware, die nur noch eine kurze Restlaufzeit haben, also noch nicht abgelaufen sind, aber um in den Handel zu kommen, nicht mehr genug MHD haben. Also teilweise gibt es da so eine 3-Monate- oder 6-Monate-Regelung, dann kommt es nicht mehr in den Handel. Oder aber auch so ganz banale Dinge wie, oh, Quinoa haben wir früher in 500-Gramm-Packungen verkauft. Irgendeine Firma entscheidet sich jetzt aber, das nur noch in 400-Gramm-Packungen zu verkaufen. Aber wir haben ja noch 10 Paletten voll mit 500-Gramm-Packungen bei uns im Lager stehen. Huch, die können wir gar nicht mehr verkaufen. Auch das landet bei uns. Also echt bis hin zum Klassischen, das MHD ist überschritten. Also
und diese Lieferbeziehungen oder diese Beziehungen, muss man ja sagen, die sind so über die Jahre entstanden. Ihr habt ein Netzwerk, ihr habt geschaut und schaut wahrscheinlich heute immer noch und freut euch über Unterstützung, sage ich jetzt mal, dass weitere auf euch zukommen und sagen, okay, lasst uns da auch zusammenarbeiten. Das macht Sinn, wenn ich auch meine Ware an euch abgebe. Ja. Also sei es jetzt aus der Landwirtschaft oder eben aus dem Handel?
Also wir haben sehr, sehr, ich würde sagen, fast treue Kooperationspartner, die mit uns gewachsen sind über die letzten Jahre, die sich gerade im landwirtschaftlichen Bereich von selber melden, sobald bei ihnen was auf dem Acker steht. Also da nenne ich gern den Gemüsehof Wessling in Neunkirchen. Der ruft immer im Frühjahr 1 bis 2 Mal an und sagt, uch, hier, meine Kohlrabi, wollt ihr nicht mal vorbeikommen, so dass wir irgendwie immer schon so halb in den Startlöchern stehen. Aber Gemüse wächst, wann es wachsen will.
Ja.
Und deswegen das nicht planen können. Aber man weiß immer so, ja, Dietmar ruft bald an. Und das ist irgendwie immer total auch schön zu wissen, er verlässt sich drauf. Und auch wir sind da die zweite Hand, wenn es etwas so zu ernten, zu retten gibt, was nicht mehr zu ernten ist. Das kommt alles an die Tafel. Aber wenn noch Arbeit zu tun ist, dann kommen wir.
Ah, okay, also ist okay, auch, so ist das auch dann genau, eigentlich gut ist aufgeteilt.
An dem
ne?
Ort
so
an gut aufgeteilt.
Jeder auch seine Rolle in dem Ganzen der Lebensmittelrettung und der Verteilung. Ja. Du hattest es jetzt vorhin schon angesprochen, ihr habt drei Säulen, das eine ist der Handel, dann gut diese Manufaktur, was auch im Laden verkauft wird, und da habt ihr ja auch irgendwie ganz ganz coole Sachen, besondere Chutneys und so weiter, also so, was man sonst nicht unbedingt im Handel bekommt, wo ihr auch einfach schaut, wie können wir es ausprobieren.
Ja, und vor allem müssen wir reagieren. Ne? Ja. Also wir können so viel planen, wie wir wollen, aber wenn dann irgendwie eine Palette Bohnen kommt und wir schon alle Kunden animieren, bitte kauft hier Bohnen und das kann man machen mit Bohnen. Und dann muss man sich irgendwann selber an die Nase packen und sagen, okay, liebe Manufaktur, auch wir müssen intern was mit Bohnen machen, um diese haltbar zu machen. Ich sage immer ganz gerne, retten ist einfach, aber der Weg, der danach kommt, das ist das Komplizierte, weil wenn man das alles im Lager hat, hilft es nicht.
Ja, ja.
Aber dann
irgendwie
haltbar machen, unter Leute zu bringen, noch eine Social-Media-Kampagne zu machen, Omas altes Rezeptbuch rauszuholen oder so. Also dann da geht
wunderbar.
Auch immer viel los. Und gerade in der Manufaktur, das ist so ein bisschen unser Mittel, um ja dann auch wirklich das zu versprechen, das zu halten, was wir versprechen. Also wir sagen, wir wollen kein Lebensmittel wegschmeißen, aber wenn es dann bei uns passiert.
Ja, also es ist so ein bisschen eure Glaubwürdigkeit, die da ja auch letztlich auf dem Spiel stehen könnte, wenn man
wenn man so weit gehen würde. Aber es ist halt auch das, was hinter uns steckt und wir sagen, okay, das musste auch noch dazu, weil sonst ist unsere Biomülltonne voll.
Ja, schön. Also dass im Prinzip überall geschaut wird, wie kann ich die Lebensmittel noch in den Kreislauf bringen. Ja. Also ein dritter Aspekt, du hast es gerade kurz fallen lassen, ist eben das Thema Bildung. Da wollte ich auch noch mal gern drauf eingehen, weil das ist ja doch auch sehr, sehr wichtig, weil wir sind in einem Land, wo man im Prinzip alles haben kann, wo Lebensmittel vielleicht nicht immer diesen Wert haben, den sie haben sollten und wo eigentlich das Wegschmeißen von Lebensmitteln so hingenommen wird oft. Und da wollt ihr was, also da seht ihr für euch auch einen Bildungsauftrag. Kannst du da so ein bisschen berichten, wie da euer Konzept aussieht, wie ihr da vorgeht?
Also vor 3 Jahren in etwa habe ich meine Kollegin Jana gefunden, die auch schon aus dem Bereich Bildung kam und auch Konzeptarbeit gemacht hat. Das heißt, dank ihr ist die Verteilbar jetzt auch mit einem Bildungskonzept ausgestattet, wo wir vor allem sehr viel Wert darauf legen, dass alle Altersklassen auch angesprochen werden. Ich sag mal, nicht nur die Leute, an die man klassisch denkt, wenn man an Bildung denkt, nämlich an irgendwie junge Kinder und Erwachsene, sondern halt auch Leute, die schon länger was mit Lebensmitteln zu tun haben. Also alle sollen angesprochen werden und alle sollen was erleben und was machen. Also auch da wieder hands-on, selber machen, selber probieren, selber erfahren, guck mal, was hat denn der da rechts gemacht, also im Gemeinsamen wieder in die Küche kommen. Vielleicht da ein kurzer Exkurs, also im Laden, würde ich sagen, fängt unsere Bildung fast schon an. Also da werden wir, wo ich denke, wieso weiß man das nicht, wieso kann man ein Fenchel nicht von einer Frühlingszwiebel unterscheiden, das sind jetzt nicht die krassen Exoten. Also man muss jetzt nicht die Chirimoya mir fällt keine andere Frucht ein, die man nicht kennt, unterscheiden können. Aber ich finde, Frühlingszwiebel und Fenchel, wieso gibt es Menschen? Und diese Person war nicht 5, sondern ich würde sagen um die 40, 50 und hat mich gefragt.
Ja.
Also das heißt, Bildung fängt bei uns schon im Laden an, aber also ich wollte so dieses Kleinteilige wollte ich damit eigentlich nur einmal festmachen. Und das nehmen wir auch so mit in die Bildung. Das heißt, es geht um selber wieder machen. Also wir haben Kurse, die sich rund ums Vegane drehen. Also das heißt, der Kurs heißt Verwursten. Also man verwurstet, also die Wurst, die wir alle gerne essen, auch hier in Deutschland. Wir machen mal selber Leberwurst. Wir machen andere vegane Aufstriche. Wir machen selber Käse, ich glaube, jetzt steht auch ein zweiter Fermentationskurs demnächst an. Wir machen Fermentationskurse, wo man die klassischste und einfachste Methode zur Haltbarmachung kennenlernt. Also ich hatte jetzt auch am Wochenende 2 Kohlrabi in meinem Kühlschrank und war so, ich komme nicht dazu, die zu essen. Jetzt habe ich die geraspelt, mit Salz geknetet und im Glas gestellt. Also es passiert was damit. Man muss sich kurz ein paar Minuten damit beschäftigen, weil man muss nicht groß den Einkocher aus dem Keller holen und Gläser sterilisieren und einen großen Aufwand betreiben. Mhm. Also dieses einfache, schnelle Wissen, wie man weitermacht mit Lebensmitteln, all das wollen wir eigentlich ja wieder so in die Köpfe bringen. Und natürlich kommt auch der klassische Theorie-Input von, wie lagert man Sachen im Kühlschrank und welche Sachen halten sich länger, welche sollten vielleicht in Wasser stehen oder in feuchtes Tuch geschlagen werden. Also so die klassischen Tipps kommen auch. Aber genau, wir versuchen da wirklich einfach auch hands-on. Und
ja, also ehrlicherweise, ich lerne hier auch gerade. Also ich nehme heute einiges mit und muss einfach auch mich auch selbst in der Küche hinterfragen. Also klar, man hat so seine eingefahrenen Routinen, seine Einkäufe. Und wenn da manchmal was nicht mehr so in Ordnung ist, dann macht man sich oft keinen Kopf. Aber ich nehme mit, das sollte man. Also das finde ich nochmal richtig gut, dass du jetzt auch so einen Appell nochmal bringst und auch Lösungen. Also nur zu sagen, Achtung, ne, nicht wegschmeißen, sondern hallo, es gibt andere Wege.
Ja, und es ist immer schwierig, da so einen Appell zu setzen. Ich tue mich da auch schwer, ich sag mal, immer nur die privaten Menschen, den individuellen Menschen anzusprechen, weil es ist ein systemisches Problem, wenn ich jetzt mal ganz groß anfange. Es fängt eigentlich damit an, dass wir alle 40 Stunden arbeiten. Wenn zwei Leute im Haushalt leben und beide 40 Stunden arbeiten, hat man nicht mehr die Zeit, selber Butter zu schlagen. Hat man selber nicht mehr die Zeit, Joghurt zu machen und zu fermentieren, sondern man kauft sich den Joghurt. Aber man weiß ja gar nicht, wenn der Joghurt abgelaufen ist, dass Joghurt aber eine Methode ist, um Milch haltbar zu machen. Das heißt, dann sieht man dieses Datum auf dem Joghurt und denkt, puff, ist jetzt schlecht. Aber was man nicht weiß, ist, ja, es ist ein fermentiertes Produkt. Das lebt, das ist nicht schlecht, nur weil da ein Datum, weil die Bazillen da ein bisschen länger gearbeitet haben. Aber dieses Wissen existiert ja gar nicht mehr. Das heißt, sich selber, also immer nur den individuellen Menschen anzusprechen, finde ich schwer da in dem Aspekt. Aber wenn es irgendwie möglich ist, sich ein bisschen Ruhe beim Einkaufen, sich ein bisschen Ruhe beim Kochen oder so zu geben, ist das eine große Wohltat, einfach mal darüber nachzudenken. Ich stand jetzt mit meiner Freundin in der Verteilbahn, wir haben uns Paprika ausgesucht, ich glaube, wir wollten Nudelsalatabend machen fürs Grillen. Und ich habe eine Paprika genommen, die hatte so eine Matschedelle. Und mein Freund hat die genommen, hat die zurückgelegt. Und sie war so, nimm die ist schöner. Und ich war so, nee, lass doch die nehmen mit der Matschestelle. Wir benutzen die doch in einer Stunde. Lass doch das rausschneiden und dann nehmen.
Ja.
Und sie meinte, oh, ja, stimmt, da habe ich jetzt gerade einen Denkfehler gehabt. Also so, es ist ja das Einfache.
Es sind oft die Kleinigkeiten, aber klar, es geht auch ums System. Da lass uns vielleicht auch nochmal drauf kommen, bevor wir auch nochmal auf euer Unternehmen im Speziellen und wie das ja auch weitergehen kann. Aber es ist ja so, ich hatte es nochmal nachgeschaut, jährlich werden in Deutschland oder landen 18 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Schon 2019 hat ja die Bundesregierung die nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung etabliert, die da besagt, bis 2030, also von 2019 aus, wollen wir die Lebensmittelverschwendung halbieren. Glaubst du, dass das klappt, so wie wir jetzt uns auf den Weg gemacht haben? Und wenn nicht, hast du Ideen. Aber bleiben wir erstmal.
Ja, ich würde gerne sagen, ganz stumpf, ich sehe gerade nicht, dass das klappt. Also von 19 bis 30 haben wir gerade ungefähr die Hälfte hinter uns. Und ja, ich sehe Maßnahmen, Kataloge und ich sehe bundesweite Ausschreibungen, wo man irgendwie, keine Ahnung, zu gut für die Tonne oder was, irgendwelche Preise gewinnen kann. Also ich sehe auch das, was in der Kommunikation getan wird und ich würde fast schon so weit gehen, dass so Lebensmittel retten das neue Vegan ist, als so Buzzword. Aber es gibt einen Maßnahmenkatalog. Es gibt keine Vorschreibungen, es gibt keine Richtlinien, es gibt keine Verbote, es gibt keine verpflichtende Maßnahmen, so wie in Frankreich vor ein paar Jahren eingeführt wurde. Alle Läden, ich weiß nicht, ab einer bestimmten Größe, relativ klein, aber tatsächlich müssen sich darum kümmern, wo ihre Lebensmittel hingehen, wenn sie weggeschmissen werden sollen. Das heißt, ich sag mal, Frankreichs Tafeln oder andere Systeme werden überrannt mit Anfragen. Das gibt es alles nicht in Deutschland. Was dazu kommt, und das ist fast noch das Absurde, oder das ist das Absurde daran, ist, dass die Definition von Lebensmittelverschwendung sich in diesem Zeitraum der letzten 5 Jahre verändert hat. Mhm. Das heißt, die verschwendeten Lebensmittel sind durch die Definition mehr geworden, aber die Zahl, die Zielformulierung hat sich nicht verändert. Früher waren Lebensmittel, die noch auf dem Acker sind, also die ungeerntete Möhre, kein Lebensmittel, sondern das ist halt eine Pflanze, die wird wieder untergegrubbert. Aber jetzt wird die als Lebensmittelmüll, Lebensmittel definiert. Das heißt, es ist mehr Lebensmittelverschwendung geworden, laut Definition, die hat ja vorher nicht auch, bestand ja vorher auch die Lebensmittelverschwendung. Ja, ja. Aber jetzt ist sogar in der Definition drin, aber die Zielformulierung ist weiterhin die Hälfte. Mhm. Also, ja. Ich weiß nicht, es beschäftigen sich nicht alle so viel damit wie ich, das ist mein Beruf.
Ja.
Aber ich kann da eigentlich nur schmunzeln, also weil ich es echt absurd finde, auch im Hinblick darauf, wie wenig Unterstützung wir von, ich sag mal, offizieller Seite erfahren haben. Also genau, wir sind halt auch, oder wir sind auch ein Unternehmen, was sich selber trägt, weil es sich selber tragen muss.
Mhm.
Also das ist so die zweite Linie dabei. Und wenn ich denke, wir schaffen hier gerade ein, oder würden ein enormes Problem der Welt, wenn man es jetzt mal sehr, sehr groß sehen würde, vom Hals schaffen. Aber wir werden teilweise belächelt oder in Frage gestellt, wenn wir unsere Rettung mit Autos fahren, weil wir sind ja auch so grün. Und ich mir denke, ja, wie willst du denn, keine Ahnung, 40 Tonnen Zucker transportieren mit dem Fahrrad? So, also das ist dann teilweise so den Sachen, denen wir entgegenstehen müssen. Mhm. Ich mir denke, unterstützt uns erstmal. Dankeschön.
Okay. ja, aber dann kommen wir auch noch mal so ein bisschen darauf, wie sich Verteilbar ja auch vielleicht weiterentwickeln muss. Weil es ist, das müssen wir schon auf den Punkt bringen, es ist nicht einfach.
Nein,
es ist ein Kampf, einfach. Es ist jeden Tag ein Kampf für euch, auch wirklich wirtschaftlich gut voranzukommen. Gleichzeitig wollt ihr das Konzept immer besser machen und eben auch Hinweise auf diese großen Probleme liefern, die ihr natürlich allein nicht lösen könnt. Das ist klar, aber ihr gebt schon auch Hinweise. Hallo, wir haben hier schon Ansätze, die das ganze System auch
auf jeden Fall.
Verändern könnten, wenn man es ausrollen würde.
Ja.
Wie das Beispiel mit Frankreich, das ist schon mal ein guter Hebel. Wie soll es denn jetzt weitergehen mit der Verteilbar? Habt ihr Pläne? Ich meine, ihr habt jetzt Jubiläum, 5 Jahre Verteilbar, muss man auch kurz sagen. Ja. Das ist schon mal super. Wie geht's jetzt weiter? Man ist ja nach 5 Jahren auch so ein bisschen raus aus der Startup-Szene eigentlich, obwohl man sich wahrscheinlich noch so fühlt.
Ja, doch.
Aber wie soll es weitergehen? Was sind eure Pläne?
Wir haben viele Pläne und wir haben auch immer großes Wunschdenken. Wo es jetzt gerade hinausläuft, dass wir uns vermehrt mit der Gemeinnützigkeit beschäftigen, weil wir im Team sehr davon überzeugt sind oder wissen, dass wir gemeinnützige Arbeit tun. Wir sind jetzt so weit, dass wir genau Satzungen geschrieben haben, Termine mit dem Notar haben. Das heißt, der nächste Schritt ist, da Richtung Gemeinnützigkeit zu gehen. Das hat so vor allem 3 große Gründe, weil wir Lebensmittelspenden eben Spenden sind von vielen Firmen und da ist auch wieder ein kurzer Hinweis auf einen systemischen Fehler, dass Unternehmen Spenden absetzen können, steuerlich.
Ja.
Aber Müll, den sie entsorgen, nicht. Und wenn sie den uns geben, aber wir nicht Spendenempfänger sein können, weil wir ja keine Gemeinnützigkeit haben, nicht. Das heißt, sie machen dann Verluste, wenn sie uns Lebensmittel geben. Und das wird sich ändern, wenn wir gemeinnützig werden. Ich habe 2 oder 3 Firmen in der Hinterhand, die schreibe ich in dem Moment an, sobald wir das Dokument haben, dass ich dann sage, hey, hier ist die Gemeinnützigkeit, scan. Da weiß ich, da kommt innerhalb von einem Monat was. So einfach, weil die es von ihrem Systemhaus her nicht kennen. Was noch auf jeden Fall hilft, ist, dass wir durch Gemeinnützigkeit mit Ehrenamt arbeiten können.
Mhm.
Und ich meine, wenn man den Laden kennt und auch vielleicht jetzt gerade gut zugehört hat, merkt man, wie viel Arbeit dahinter steckt. Wir machen überall Hands-on-Arbeit.
Ja,
wir haben
dann absolut.
Geerntet, Sauerkraut wird selber gemacht, die Marmelade wird selber abgefüllt, die Kühlschränke müssen beladen werden, hinterm Verkauf muss jemand stehen. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Arbeitsplätze, Arbeitskräfte Und es ist ja auch ein Community-Projekt. Also wir wollen ja gemeinsam was Gutes tun und da auch mit dem Viertel mehr in Kontakt zu kommen. Und das Südviertel ist ein fantastischer Ort zu. Mhm. Da freue ich mich schon drauf, auch mit Ehrenamt zu arbeiten.
Ja. Genau. Also das, ja, wahrscheinlich auch noch Fördermittel. Also das hat viele Vorteile. Ja, ich drücke euch die Daumen, dass das klappt. Ich meine, es ist immer auch nochmal ein bürokratischer Weg.
Ja,
aber
total.
Gut, das muss man dann sozusagen auf sich nehmen. Genau. Vielleicht noch eine andere Frage. Also Gemeinnützigkeit ist jetzt eine Sache, die für euch ganz wichtig ist. Man fragt sich natürlich auch, okay, der kleine Laden, Hammerstraße, Südviertel, das ist eure Gegend. Aber habt ihr auch nicht Ideen, warum nicht mal in Kinderhaus oder in Handorf auch so etwas zu machen? Gibt es da Ideen?
Ja, tatsächlich. Wir würden gerne einen mobilen Marktstand produzieren oder eröffnen. Wir werden tatsächlich relativ häufig gefragt, warum seid ihr nicht in Körde oder warum seid ihr nicht in Handorf? Oder aufgefordert, doch mal an der Warndorfer Straße noch einen Laden aufzumachen, wo ich immer sage, ja, gern steckst du die Arbeit da rein, dann mach ich das. Ich gebe dir die Lebensmittel dafür. Aber wir würden gerne präsenter sein an verschiedenen Standorten, weil die häufigste Antwort auf die Frage ist, wenn ich KundInnen nicht mehr so häufig sehe und die dann ab und zu kommen und ich frage, was ist los? So ungefähr endet. Ja. Dass sie sagen, ja, wir sind umgezogen, wir sind jetzt im Kreuzviertel. Wir schaffen es nicht mehr so häufig.
Ja.
Und ja, Entfernung ist da der, oder Convenience ist da der Grund, warum es nicht so häufig zur Verteilbar geschafft wird. Deswegen hätte ich da schon sehr, sehr Lust drauf, intern mobiles, Marktmobil dazu, wie das dann heißt, weiß ich nicht, wo wir an jedem Wochentag an einem anderen Stadtteil stehen können und halt auch mehr von Münster versorgen können.
Ja, wahrscheinlich hängt das auch so ein bisschen zusammen. Wenn es mit der Gemeinnützigkeit klappt, dann könnt ihr auch weitere Schritte gehen, auch wie das mit diesem mobilen Verkauf, also was ja für Münster eine absolute Bereicherung wäre.
Absolut.
Jetzt kommen wir aber schon, die Zeit ist wieder total schnell rumgegangen, zur letzten Frage. Du selbst bist noch sehr jung, aber trotzdem schauen wir mal noch mal eine Generation weiter.
Ja.
Was glaubst du, wo stehen wir mit Blick auf Nachhaltigkeit? Bekommen wir Menschen die Kurve hin auf diesem Weg? Oder bist du optimistisch, pessimistisch, anders gefragt?
Ich würde mal so sagen, dass ich mich durch meine Arbeit immer mit einer Lösung beschäftige. Und das heißt, im großen Teil des Arbeitslebens oder Arbeitstages, Arbeitswoche beschäftige ich mich mit einer Möglichkeit, dass die Zukunft schön näher oder schön aussehen wird. Wenn ich das nicht tun würde, würde ich, glaube ich, ziemlich verzweifeln, um es ganz direkt zu sagen. Also das war auch damals mein Grund, weswegen ich mehr oder weniger mein Studium abgebrochen habe. Ich werde es noch zu Ende machen, aber weil man weiß so viel. Man weiß so viel und es macht mich immer noch platt, kriegt Gänsehaut gerade.
Okay.
Ich denke, man weiß so viel, warum hören wir nicht mal auf zu lehren und erstmal das umzusetzen,
was wir wissen. Ja, also da schließt sich jetzt der Kreis, ne? Was wir zu Anfang gesprochen hatten, das Troubleshooting,
so
das Lösungen finden.
Ja.
Das Wissen ist da, also ehrlicherweise sehe ich das auch oft so. Wir haben schon so viel diskutiert, analysiert. Wir müssen jetzt ins Tun kommen bei vielen Themen, gerade auch bei Nachhaltigkeit. Ja. Also, aber trotzdem höre ich dann raus, dass du siehst schon, du kannst selbst was bewegen und du bleibst optimistisch. Fall. Und würdest du das nicht tun?
Und ich biete Leuten an, mitzumachen und einen leichten Zugang zu finden und auch Leuten, und das ist mir eigentlich auch nochmal wichtig zu sagen, und auch Leuten die Möglichkeit zu schaffen, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, weil wann hat man das Privileg, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen? Wenn man Zeit hat, wenn man Geld hat, wenn man sich um seine Zukunft im Sinne von, wie werden meine Kinder leben, Gedanken machen kann. Aber wenn man keine Zeit hat, wenn man 3 Jobs arbeitet, wenn man sich nicht Gedanken darüber macht, wie die Kinder in 30 Jahren leben, sondern wie die morgen was zu essen kriegen, dann hat man dafür keine Zeit. Und bei uns kann man aber einkaufen und macht, ohne dass man die Zeit, das Geld oder diese Zukunftsgedanken haben, kann man etwas tun.
Mhm.
Und das finde ich so auch sehr wichtig.
Ja, wunderbar. Nein, also damit zeigst du ja, jeder kann sich einbringen. Es gibt Wege. Bei manchen liegt es eigentlich wie auf einem Tablett vor einem und bei anderen gibt es Unterstützung und da ist euer Konzept ein wunderbares. Ja, liebe Janice, vielen Dank. Also unsere Zeit ist schon rum. Also es war ein sehr lebendiges, informatives Gespräch. Und auch vielen Dank für deinen Appell an uns und auch an mich persönlich. Ja. Also das nehme ich mit, ganz ehrlich. Und wir alle müssen viel kritischer manchmal, glaube ich, auf uns schauen, wenn es um den Umgang mit Lebensmitteln geht. Und da wünsche ich dir jetzt und deinem Team, ihr habt noch viele Pläne, weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Und ja, mögen diese nächsten Entwicklungsschritte auch kommen.
Danke, ja, vielen Dank für die Einladung, fürs Gespräch. Ich habe es sehr gefeiert. Dankeschön.
Danke.